Willkommen zur HR Innovators Lounge, deinem Podcast rund um die Themen Personal, HR-Tech, smarte Prozesse und die Menschen, die dahinterstehen. Wir sprechen nicht nur über Theorie, wir teilen echte Erfolgsgeschichten, wertvolle Erfahrungen und zeigen dir, wie HR-Profis ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten können, um sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dabei geben wir auch den Menschen eine Bühne, die hinter den Innovationen stehen, wie die wirklich was bewegen. Jede Folge bringt dir spannende Insights und maximal 20 Minuten. Kurz, knackig und immer auf den Punkt. Also, mach's dir bequem und viel Spaß in dieser Episode der HR Innovators Lounge.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der HR Innovators Lounge. Und heute habe ich mir wieder einen ganz speziellen Gast eingeladen. Und zwar die Melanie. Die Melanie ist 35, ganz stolze Mutter. Und ist verheiratet, ist Director People and Culture, wird uns gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen, was sie da hingebracht hat, was sie dazu bewegte und was auch ihre Motivationen sind. Und das Schöne daran ist, Melanie ist eine Person, die nicht alles immer nach genau dem gesellschaftlichen Vorbild irgendwie machen muss, sondern die einfach anders denkt, die andere Wege gehen will, die auch rausfinden will, was gibt es über dem Tellerrand noch hinaus. Und so ist es auch, dass sie eine der ersten in der Familie ist, die auch den Weg des Studiums gegangen ist. Aber gleichzeitig sagt sie auch immer wieder, es muss nicht zwangsläufig immer das Studium sein, aber es war ihr Weg, einfach anders zu sein und auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Von dem her an alle herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Melanie, an dich ein ganz besonderes Willkommen. Vielen Dank, dass du dir für mich, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen die Zeit nimmst. Möchtest du dich nochmal selber in ein, zwei Sätzen vorstellen?
Ja, gern. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Marc. Genau, also ich bin Melanie, bin 35, du hast schon gesagt, ein relatives Spießerleben, wie man es früher in der Werbung gesehen hat. Verheiratet, zwei Kinder, Doppelhaushälfte. Genau, und jetzt seit 3 Jahren in der Rolle Director People and Culture. Ich komme ursprünglich mal aus dem Recruiting, also habe vor Ewigkeiten BWL studiert, du hast es gesagt. Ich war eine der ersten in der Familie, habe dann aber auch ganz schnell den Fokus auf die Personalthemen gelegt. Und bin dann eben nach dem Studium bei einer großen Jobbörse ins Recruiting eingestiegen und habe da aber dann nach einigen Jahren auch gesagt, okay, jetzt möchte ich aber auch gerne mal schauen, was passiert denn mit den Leuten, die ich hier mühsam rekrutiert habe, weil das wurde im Laufe der Zeit ja nicht einfacher und bin dann eben gewechselt in eine generalistische Rolle und jetzt, wie gesagt, seit 3 Jahren in dieser Funktion Director People and Culture in einer Mediaagentur.
Super spannend. Wir haben ja, und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, wir beschäftigen uns ja sehr mit dem Thema HR-Tech und kriegen sehr viel prozessuale Themen und auch viele strategische Fragen, wo wir auch immer sagen, hey, das ist eigentlich nicht unsere Kernkompetenz und dennoch kriegen wir natürlich viel davon mit und wer den Podcast regelmäßig verfolgt, weiß, dass das eigentlich so ein Thema ist, was mich sehr stark antreibt und das eigentlich immer so mein Eingang in so ein Gespräch ist. Wir wollen ja alle weg von HR ist gleich Dienstleistung, die Lohnabrechnung eintütet, hin zu HR ist gleich Wertschöpfung im Unternehmen. Und wir wollen nicht nur, wie du es gerade schon gesagt hast, neue Leute rekrutieren, sondern wir wollen sie erhalten, besser machen, weiterbilden und möglichst lange bei uns im Unternehmen halten. Wie stehst du allgemein zu diesem Thema? Was ist für dich die Rolle von HR oder People and Culture? Wie siehst du das ganze Thema?
Genau, also ich mag den Begriff des Dienstleisters ehrlicherweise auch überhaupt nicht. Finde ich total eingestaubt und überholt. Ich finde, wir in HR oder im Talent-Team, ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ich bleibe jetzt einfach mal bei HR, auch wenn wir selber anders heißen. Wir in HR sind meiner Meinung nach dafür verantwortlich, die Teams zu empowern. Ich glaube, alle, die in irgendeiner Form in HR arbeiten, haben schon mal gehört, wenn es gut läuft, waren es die Units und wenn es schlecht läuft mit den Mitarbeitenden, ist es HR schuld gewesen. Und das aufzubrechen, ne, zu sagen, hey, wir sind ein Team, wir sind im Schulterschluss, wir unterstützen euch mit all den Ressourcen, mit all den Initiativen, Projekten, Strukturen, damit ihr euren Job machen könnt, damit ihr die Mitarbeitenden entwickeln könnt, gemeinsam mit uns. Und wir stehen aber auch gemeinsam dafür gerade, wenn es mal nicht gut gelaufen ist und überlegen dann, wie funktioniert es in der Zukunft besser. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass auch dieses Mindset immer weiter in die Organisation reingetragen wird.
Also verstehe ich total dieses Mindset. Wenn du jetzt siehst und wir schauen mal so den klassischen Mittelstand an. Was glaubst du, sind so diese zentral, also anders gesagt, wie fange ich an diesem Mindset zu arbeiten? Wir verstehen das, wir wissen, dass wir auch was verändern müssen. Was sind so deine Anknüpfungspunkte, wo du sagst, okay, damit würde ich anfangen, dort mit dem Mindset entsprechend zu arbeiten?
Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, wichtig ist das, und das hören die wenigsten gerne, dass es Baby-Steps sind, ganz oft. Ja, dass man wirklich kleine Schritte macht und sich nicht die Riesenprojekte aussucht, wo man dann als im Zweifel einzelner HRler vielleicht auch mit einem Team von 2, 3 Leuten sich komplett übernimmt und überfordert und gar nicht zu einem Ergebnis kommt. Also, dass man wirklich sich raussucht, was sind die Kernkompetenzen der HRler, die wir haben? Und das kann manchmal das Thema Recruiting sein, das kann das Thema Retention sein, das kann das Thema Onboarding sein, das kann HR-Controlling sein. Das kommt ja immer darauf an, wo kommen die HRler ursprünglich her? Aber sich dann zu überlegen, das Fachwissen, was ich habe, wie kann ich das ins Business tragen, aber kurzfristig. Also gar nicht wirklich direkt eine Strategie für 1,5, 2, 3, 4 Jahre zu bauen, vielleicht im stillen Kämmerlein, aber auf das Business zuzugehen und sagen, hey, pass auf, wir wollen da irgendwo mal hin, aber wir überfordern euch nicht, sondern wir starten jetzt mal im Kleinen und wir probieren das mal aus. Wir testen, machen wirklich mal 2 Schritte vor, wieder einen zurück und gucken, wohin die Reise geht. Und das aber dann eben aus HR heraus gesteuert, damit die Fachbereiche, die Units, die Geschäftsleitung wirklich auch kleine Fortschritte sieht und auch kontinuierlich und nicht das Gefühl hat, okay, wir hatten jetzt im Januar einen Kickoff zu irgendeinem tollen Thema und ein Dreivierteljahr später haben wir noch gar kein Follow-up gehabt. Ne? Und in dem Moment, wo man es in kürzere Strecken baut und eher mal ein Zwischenergebnis hat, glaube ich oder bin ich davon überzeugt und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass dann die Leute auch anfangen zuzuhören und sagen, hey, pass auf, das hat doch gut geklappt. Können wir vielleicht noch über Thema X nachdenken? Wie ist deine Meinung dazu? Und dann geht's in Babyschritten vorwärts.
Okay. Und wie glaubst du, wie wichtig ist in diesem ganzen Thema neben dem Bereich Mindset auch das Thema Digitalisierung?
Grundsätzlich finde ich, ist es total wichtig. Ja, ich meine, wir kennen alle das Thema Fachkräftemangel. Wir müssen Effizienzen steigern und so weiter und so fort, um überhaupt eine gleichbleibende Wirtschaftsleistung zu haben. Nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo ich keine Prozesse habe oder schlechte Prozesse, die auch noch digitalisiere, also dann habe ich halt immer noch einen schlechten Prozess, der digitalisiert ist. Also ja, Digitalisierung total wichtig, ja, müssen wir alle angehen. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist, dass man im Zweifel auch den analogen Prozess erstmal vernünftig gestaltet und hinterfragt und vielleicht auch mal verschlankt an der einen oder anderen Stelle oder auch ausbaut, je nachdem, was man braucht, und dann in die Digitalisierung geht und nicht einfach digitalisiert, weil man digitalisieren will, weil schlechte digitale Prozesse sind halt immer noch schlecht.
Das stimmt, das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil sehen wir auch, wir werden auch gefragt, hey, können wir das nicht automatisieren? Ja, aber ein schlechter Prozess automatisiert ist auch kein guter Prozess, sondern er ist halt einfach, ja, schneller und effektiver, das stimmt, aber das Ergebnis ist ja trotzdem nicht das, was da gewünscht ist.
Genau, und das dann wieder zu korrigieren, sorry, wenn ich dich da unterbreche, ich glaube, den automatisierten oder digitalisierten Prozess, der schlecht ist, nochmal zu reviewen und zu sagen, okay, den wollen wir jetzt angehen, ist häufig viel, viel schwerer, als zu sagen, okay, wir ziehen es erst glatt und digitalisieren dann. Ja, weil dann sind Tools implementiert, es sind Berechtigungen verteilt, irgendwelche Entwickler waren schon mit dran beteiligt. Und dann Schnittstellen vielleicht zu verändern, das ist häufig viel, viel mehr Aufwand, als vielleicht noch ein paar Monate zu warten, aber den vernünftigen Prozess zu digitalisieren.
Ja, hast du vollkommen recht. Warum glaubst du, dass es für viele so eine Herausforderung ist?
Zu digitalisieren oder Prozesse schlank zu gestalten?
Prozesse schlank zu gestalten. Also beides eigentlich, weil ich meine, viele wissen es in der Theorie und es sind ja jetzt die Kolleginnen und Kollegen, die da draußen sind, sind ja nicht durch Zufall auch in den Positionen und die Unternehmen, für die sie arbeiten, sind mal häufig familiengeführte Mittelstandsunternehmen, die seit Jahrzehnten teilweise, ich sag's mal, europäische oder internationale Marktführer für verschiedene Sachen sind. Also die sind ja erfolgreich. Die haben ja eine wahnsinnig steile Karriere hingelegt und ein tolles Unternehmen aufgebaut. Und manchmal denke ich dann auch, okay, warum scheitert's an solchen vermeintlichen Basics, die ja offensichtlich nicht so basic zu sein scheint, sonst würden nicht alle dort so reingehen. Warum glaubst du, dass es so eine große Herausforderung ist, das irgendwie alles hinzukriegen?
Also ich glaube, mit Blick auf ein Gesamtunternehmen, das, was du gerade beschrieben hast, ein erfolgreicher Mittelstand im Laufe der Zeit immer größer geworden. Ich glaube, ganz häufig ist die Meinung, naja, der Erfolg gibt uns ja recht. Also wir können es ja gar nicht so schlecht machen. So schlecht können unsere Prozesse ja gar nicht sein, weil am Ende des Tages machen wir Gewinn. Wir wachsen in unterschiedlichen Dimensionen. Und dann aber wirklich auch aufzuklären, und das ist im Zweifel auch HR-Arbeit, dass sich das wieder auch ändern kann. Ja? Eben weil wir nicht mehr genug Leute bekommen, die diese komplizierten Prozesse auch durchsteuern können. Ja? Also wenn plötzlich mittendrin drei Leute fehlen in der Prozesskette, weil wir keine Talente mehr am Markt gewinnen können, dann kann der Prozess vielleicht die letzten 30 Jahre gut funktioniert haben, wird aber in der Zukunft nicht mehr funktionieren. Und das ist auch eine Arbeit von uns, das aufzuklären. Und innerhalb der HR-Abteilung, glaube ich, ist es ganz oft, dass wir die Balance noch nicht gefunden haben zwischen, was können wir auch einfordern, dass das Thema bei uns geowned wird. Und wo müssen wir vielleicht auch die Units mitnehmen? Und das hat ganz viel, und ich glaube auch insbesondere im Mittelstand, mit dem Vertrauen zu tun. Ne? Also in dem Moment, wo die Geschäftsführung noch nicht verstanden hat, wie gut denn die HR-Abteilung tatsächlich ist und was da für ein Know-how sitzt, wollen die ja auch über alles informiert sein. Das ist auch ihr gutes Recht. Ja? Nichtsdestotrotz, dann wird hier nochmal eine Schleife dran gemacht und da nochmal eine Schleife. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich über das Thema Conversion Rate im Recruiting mit einem ehemaligen Kollegen diskutiert, wo es hieß, ja, okay, wir haben halt ganz viele Angebote, aber die Leute nehmen die nicht an. Woran liegt's denn? Ja, und Resultat ist, dass einfach noch ein Prozessschritt eingebaut wird, wo dann die Manager nochmal mit den Kandidaten sprechen, um Werbung zu machen. Wo ich gesagt habe, nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Versucht doch die Recruiter dahin zu bringen, dass sie die Werbung am Ende machen können, weil die sprechen ja sowieso mit den Kandidaten. Also warum noch ein Gespräch einbauen, noch eine Terminfindung? Finde ich völlig absurd. Ja, das ist am Ziel vorbei. Sondern das hat dann was mit Vertrauen auch ins Recruiting zu tun und mit dem Empowern des Recruiters zu sagen, hey, du kennst unsere Units, unsere Fachbereiche, unsere Needs so gut, du kannst für uns Werbung machen. Und wenn dann der Kandidat oder die Kandidatin noch Fragen hat, die so ins Detail gehen, ja, dann natürlich, ja, das ist dann was anderes, aber so im Standardprozess muss ich nicht noch eine Schleife einbauen. Finde ich total absurd.
Ja, eigentlich spannend. Ich meine, die Idee dahinter ist gut, aber man betrachtet, glaube ich, dann auch den Prozess nicht gesamtheitlich. Kann das sein, dass man sagt, hey, wir haben jetzt die Aufgabe, Werbung zu machen, okay, dann bauen wir das Ding ein, aber dass immer noch jemand die Hand drüber hält, um zu sagen, okay, was bedeutet das denn auch für diesen Prozess end-to-end gedacht? Glaubst du, dass das auch ein großes Thema ist, dass wir nicht das Gesamte sehen, sondern das Individuelle, das haben wir gelöst und da haben wir jetzt eine Lösung für geschaffen, aber wir haben jetzt eigentlich das große Ganze verloren.
Ja, das kann durchaus passieren, ne? Weil vielleicht ne, in einem einzelnen Fall kann das vielleicht total sinnvoll sein, ja, dass da noch ein Gespräch stattfindet. Das will ich ja gar nicht abstreiten, ne? Dass man das manchmal braucht, noch ein Gespräch. auf der anderen Seite fordern ja auch alle immer Geschwindigkeit in den Prozessen. Insbesondere, wenn wir jetzt mal aufs Recruiting schauen, ne? Die Kandidaten und Kandidatinnen fordern Geschwindigkeit. Die wollen nicht länger als eine Woche, und das ist schon sehr, sehr lange, warten, bis dass sie ein Gespräch haben. Die Stellen sollen intern möglichst schnell besetzt werden. Und da muss man ja irgendwie eine Balance finden zwischen, wie kriegen wir Geschwindigkeit auf die Straße und wie können wir herausfinden, ob die Leute zu uns passen und gleichzeitig aber auch ein bisschen Werbung machen, ja? Und dann finde ich, ist es im Standardprozess wahrscheinlich wenig hilfreich zu sagen, wir bauen halt noch ein Gespräch am Ende dran, sondern wir müssen die Gespräche vorher so gestalten, dass eigentlich alles geklärt ist. Und das quasi einfach nur optional haben, ne? Dass wenn wirklich noch was nicht zur Sprache gekommen ist, okay, dann da sagt ja keiner nein, wenn man fragt, können wir nochmal sprechen. Aber meistens geht es ja um Standardprozesse und nicht um einen Prozess, um die Ausnahme zu gestalten.
Mhm. Und was glaubst du, was sich da in den nächsten Jahren noch verändern wird? Also ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren echt, es hat sich ja schon viel getan. Also deswegen, es soll auch überhaupt nicht so negativ rüberkommen. Keine Ahnung, wir im HR sind irgendwie in der Steinzeit und sind jetzt schon froh, keine Ahnung, dass wir jetzt den Feuerstein für uns entwickelt haben. So ist es ja nicht. Aber was glaubst du, was sind so die nächsten Schritte, auf die wir uns jetzt auch vielleicht schon vorbereiten müssen, um nicht in Gefahr zu laufen, irgendwann mal ja einfach hinter der Zeit so hinterher zu sein, dass wir eigentlich keine Chance mehr haben, da irgendwie groß aufzuholen?
Mhm. Also ich glaube, der Anfang ist schon gemacht in den meisten HR-Abteilungen, in den meisten Unternehmen, aber eben noch nicht überall. Ich glaube, das, was ganz, ganz wichtig schon ist, aber in der Zukunft noch viel wichtiger wird, ist das ganze Thema Daten. Also viele Themen in HR sind ja so ein Gefühl gewesen in der Vergangenheit, ne? Also wir haben das Gefühl, wir müssten hier mal dran, wir haben das Gefühl, wir müssten da mal dran. Und das wirklich auch mal mit Zahlen zu belegen, ja, und zu sagen, okay, was bringt es mir denn tatsächlich? Also warum, glaube ich, ist, weiß ich nicht, ein Employee-Referral-Programm sinnvoll, ja, um jetzt irgendein Beispiel zu sagen. Das muss ich mit Zahlen belegen, woher dieses Gefühl kommt, und dann ist es eben kein Gefühl mehr. Und dann kann ich genau gegenrechnen und sagen, okay, und wenn wir das einführen, dann haben wir das und das Ergebnis. Das heißt, wir müssen viel stärker in eine Business-Sprache kommen, in die Sprache von den Entscheidern und Entscheiderinnen in der Geschäftsleitung. Und dann kommen wir auch mit an den Tisch, da wo wir es noch nicht sind. Ja, weil wir viel, viel mehr über Zahlen argumentieren können und das nicht mehr so ein weiches Thema ist. Ne? People sind immer auch ein weiches Thema, keine Frage. Aber in dem Moment, wo wir es schaffen, wirklich auch mal mit KPIs zu arbeiten, Daten zu liefern, dann sind wir, glaube ich, im Driver's Seat, auch bei der Geschäftsführung. Ich höre dich gerade nicht. Moment.
Ich probiere es nochmal. Hast du Bedenken vor der Zukunft? Oder gehst du da ganz optimistisch dran?
Boah, das ist aber eine tiefgründige Frage.
Also beruflich gesehen, jetzt nicht hier wie war ein Weltbedingt und so weiter. Jetzt kurz.
Würde man auch sagen, dass wir zwei Wochen vor dem anderthalb Wochen vor dem Bundestagswahlen aufnehmen. Nein, doch, ich bin grundsätzlich optimistisch, weil zumindest die HRler, die ich jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren kennengelernt habe, in dieser HR-Bubble, die sich auch wirklich damit befasst, wie können wir Innovationen vorantreiben, wie können wir an den Entscheidertisch kommen, welche Themen sind da, die haben alle total viel Bock. Und bei dem, was ich da so höre, was sich auch in den Unternehmen tut, bin ich durchaus optimistisch, dass HR ein immer wichtigeres Thema wird und auch verstanden wird, dass es ein wichtiges Thema ist. Und wir uns auch gerade alle ganz gut aufstellen, um die Zukunft voranzutreiben. Ich glaube, der eine oder andere ist noch ein bisschen spät dran, aber nicht zu spät. Von daher bin ich, glaube ich, insgesamt schon eher optimistisch.
Mega. Richtig cool. Melanie, das ist, glaube ich, ein richtig cooles Schlussstatement. Es ist noch nicht zu spät. Man kann es jetzt noch einfach schaffen. Man kann jetzt noch die Sachen, auch wenn man vielleicht hinten dran ist, einfach aufholen. Und das finde ich auch ein cooles Statement zu sagen, fangt an, euch mit den Themen, die auch Melanie gerade wahnsinnig toll und praktisch beschrieben hat, fangt an, mit den Themen zu arbeiten, fangt an, auch an sich selber zu arbeiten. Deswegen finde ich das ein sehr cooles Statement. Vielen Dank, Melanie. Und an der Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die heute zugehört haben. Wenn es irgendwelche Fragen gibt an Melanie, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Wir reichen die entsprechend weiter und ich bin mir ganz sicher, dass Melanie sich dort auch die Zeit nimmt, entsprechend da auf euch einzugehen. Und an dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ein ganz besonderes Dank an dich, liebe Melanie. Vielen Dank, dass du dir trotz Krankheit der Kinder und ja, einfach auch aufgrund von deinem normalen Alltag, dir heute die Zeit für uns genommen hast und uns dort deine Einblicke geteilt hast. Vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche allen noch eine angenehme Woche.
Vielen Dank. Dankeschön.
Mö.